Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Musik, die so ist wie das Leben, wollte er machen. Im Film Vivaldi und ich hat der Komponist Antonio Vivaldi dafür eine fantastische Geigerin gefunden. Der Film startet diese Woche im Kino. Außerdem, das Künstlerduo Elmgret und Dragset bespielt mit eigenen Werken das Städelmuseum in Frankfurt am Main. Und Ancona hat ein Tastmuseum. Hier soll Kunst angefasst werden dürfen. Das Museum hält Kopien berühmter antiker Skulpturen für Sehbehinderte bereit. Zuerst aber, ein großer Künstler ist gestorben, der Maler Harald Metzkes, im hohen Alter von 97 Jahren. Er hatte einen ganz eigenen Stil und sich selbst eine ganz eigene Bildwelt erschaffen. Er hat sehr häufig die Figur des Harlekin und die Welt des Zirkus ins Bild gesetzt. Und er war hochgeschätzt, hat ein großes Werk für den Palast der Republik geschaffen, hat den Nationalpreis der DDR und den Käthe-Kollwitz-Preis erhalten. Obwohl das, was und wie er malte, jedenfalls nicht dem Bilderkanon des sozialistischen Realismus entsprach. In den 70er Jahren hat Harald Metzkes die sogenannte Berliner Malschule mitgegründet. Wir klären gleich, wo die zu verorten ist. Unseren Kritiker Carsten Probst habe ich gefragt. Metzkes wurde immer, jetzt auch in diesen Nachrufen, der Sesanist vom Prenzlauer Berg genannt. Warum das eigentlich?
Ja, es gab in der DDR eine Art von Malerei, die sich Positionen aus der Kunstgeschichte gezielt angeeignet hat, um damit gegen die doktrinäre Situation der Kunst in der DDR eine andere Idee von Kunst zu setzen. Und Cézanne hatte eben diesen flächigen Farbauftrag gefunden, um damals im 19. Jahrhundert noch seine unmittelbare Wahrnehmung auf die Leinwand übertragen zu können. Und Metzkes übersetzte eben diesen Versuch in die Situation der DDR, verteidigte das unmittelbare Wahrnehmen gegen die Doktrinen der Kunstpolitik. Dadurch entstehen so sehr flächige Farbaufträge auf der einen Seite. Er versucht also seine Figuren und seine Landschaften immer bemüht, in dieser Unmittelbarkeit der flächigen Wahrnehmung zu halten, auch mit einer starken Farbgebung. Und andererseits haben diese Figuren aber auch immer so etwas fast Traumartiges, fast Surreales. Man sieht es also wirklich, die bewegen sich so fast in traumartigen Sequenzen oft. Es wirkt manchmal mitunter auch so unheimlich, entsprach also in keiner Weise dem sozialistischen Menschenbild, das da immer propagiert wurde, sondern hatte eine ganz eigene Realität.
Lassen Sie uns über seine Figurenwelt sprechen. Das Motiv des Harlekins taucht ja in vielen seiner Gemälden immer wieder auf oder wird auch variiert. Warum dieses Motiv? Was konnte er damit ausdrücken?
Ja, er selbst hat das mal so beschrieben, dass dieses Motiv ihm erlaubt, alle Facetten des Menschlichen zu zeigen. Und da muss man sich eben hinzudenken, dass in der DDR das Bild des Menschen zu einer der zentralen Aufgaben der Kunst ja gehörte. Und gemeint war damit aber eben einerseits eine Wendung gegen die Abstraktion, die sozusagen mit der westlichen Kunst gleichgesetzt wurde und als partiell eben auch dekadent galt. Und zum anderen war damit natürlich staatlicherseits eben auch ein optimistisches Menschenbild gemeint des sozialistischen Fortschrittes. Und Metzkes kam eben mit seinem Harlekin und diesen Zirkusleuten, die er immer gemalt hat, stattdessen auf das Menschliche jenseits so einer Programmatik. Der Harlekin ist so eine Figur der Abweichung, des Irregulären, der trotzdem aber seinen Ort hat. Und in seinen Bildern verwandeln sich eigentlich fast alle Figuren, alle Menschen irgendwie in Harlekine oder Tänzer oder Artisten, die eben ihre Rollen mitunter fast so in diesen traumartigen Bewegungen ausführen und dadurch eben nie so wirklich einzuordnen sind.
Er hat ja ein langes und reiches Leben gehabt. Wie ist er denn zur Kunst gekommen?
Ja, er hat zunächst bei Wilhelm Lachnit in Dresden studiert unter anderem. Das heißt, er begann eigentlich in dieser Tradition der neuen Sachlichkeit und des späteren proletarischen Realismus, die sich dann später aufgespalten haben. Das ging einmal in die Richtung sozialistischer Realismus. Das hat Harald Metzkes aber nie mitgemacht, sondern er wurde Meisterschüler bei Otto Nagel, der sich selbst auch sehr offen und auch offiziell sogar gegen doktrinäre Kunstformen in der DDR gewandt hat, immer das auch kritisiert hat und dennoch ein sehr anerkannter Künstler war. Und das definiert ungefähr auch das Umfeld, in dem Harald Metzkes sich selbst als Künstler in der DDR definiert und verstanden hat. Das drückt sich auch aus in der Gründung, Mitbegründung der Berliner Malschule durch Harald Metzkes, in dem sehr viele Künstler gerade auf dieser Linie waren, dass sie sich einerseits zwar ja mit dem Sozialismus in irgendeiner Weise identifizierten, aber nicht mit den doktrinären Formen, in denen sie als Künstler dort irgendwie funktionieren sollten. Das sind alles relativ freie Künstler innerhalb der DDR und das wird auch häufig noch immer in der Kunstgeschichtsschreibung zur DDR übersehen, dass es genau dieses breite Feld von Künstlerinnen und Künstlern gab.
Also welche Stellung würden Sie sagen, nimmt Harald Metzkes Werk innerhalb der DDR-Kunst ein und welche dann auch später in der gesamtdeutschen Zusammenschau?
Ja, ich finde es ganz interessant, weil ja kürzlich Georg Baselitz gestorben ist, der ja wie Harald Metzkes, ein Künstler aus Sachsen war. Und bei Baselitz wird immer die Weltgeltung seines Werkes betont, sozusagen auch die Nachhaltigkeit, während Harald Metzkes Malerei eben immer nur so bezeichnet wird, dass sie in der DDR erfolgreich war. Aber Metzkes Horizont reicht ja eben wie der von Baselitz oder auch von Gerhard Richter zum Beispiel weit über die DDR hinaus. Er verarbeitet überall in Europa stattfindende Einflüsse der europäischen Kunstgeschichte. Als Künstler hat er eine vergleichbare, würde ich sagen, konservative Beziehung zur Malerei wie Richter und wie Baselitz und zieht daraus auch einen ganz eigenen Stil. Also sein Werk gehört für mich zu den bedeutendsten Zeugnissen der Malerei nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland.
Carsten Probst war das mit einer Würdigung. Der Maler Harald Metzkes ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Der italienische Opernregisseur Damiano Micheletto inszeniert an vielen großen Häusern. Diesen Sommer eröffnet er die Bregenzer Festspiele mit Verdis La Traviata. Um den Komponisten Antonio Vivaldi hat er bisher in der Oper einen Bogen gemacht. Es gibt aber eine Annäherung und das in ungewöhnlicher Form. Micheletto hat zum ersten Mal einen Spielfilm gedreht.
Wisst ihr, wer gern zurückkehren würde? Don Antonio.
Vivaldi.
Die Dinge sind für ihn nicht so gelaufen, wie er es erhofft hatte. Kein Hof hat ihn genommen. Er ist dermaßen ausgehungert, dass er, wie ich denke, einen Hungerlohn akzeptieren würde.
Vivaldi muss kommen, Vivaldi kommt. Und der Film Vivaldi und ich kommt am Donnerstag in die Kinos. Frage an unseren Opernkritiker Jörn-Florian Fuchs. Der Titel meint jetzt aber nicht das Verhältnis Micheletos zum berühmten Barockkomponisten Vivaldi, oder?
Glücklicherweise nicht und man könnte auch über den Titel ein bisschen diskutieren. Primavera, also der Frühling, ist nämlich der italienische Originaltitel und ich finde, dass der ein bisschen prägnanter tatsächlich ist. Es ist eine Geschichte, die in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts spielt. Wir sind in einem Waisenhaus in Venedig und Vivaldi ist dort der musikalische Leiter und es geht eher um die Mädchen dort, die zurückgelassen wurden von ihren Müttern, die eben überwiegend unehelich geboren wurden und die dort aber Musikunterricht bekommen. Und eine der Schülerinnen, die wird gleichsam zum Star. Und das ist der wesentliche Plot dieses Films.
Ein Film im historischen Setting, da gibt es ja tatsächlich oft Kitschgefahr, wenn nicht mehr. Also es geht um einen alten Adligen und ein junges Mädchen, Vivaldi als Priester, der er tatsächlich war, was viele vielleicht nicht so wissen, klingt nach viel Drama und Herzschmerz. Ist das eine Liebesschmonzette mit viel Musik oder geht es vielleicht sogar, Sie sagten, die junge Dame wird ein Star, um die Selbstverwirklichung einer jungen Frau?
Das ist eigentlich der Punkt. Das ist eine Emanzipationsgeschichte und immer in dem Moment, wo man denkt, oh, jetzt könnte es in den Kitsch rutschen oder was ist denn das für eine Beziehung zwischen dieser sehr jungen Frau und eben dem Meister Vivaldi, dem Priester? Da biegt der Film auf eine charmante Weise ab und sagt, nein, nein, also dem Kitsch gebe ich auf keinen Fall nach. Natürlich hat man die Konflikte von Vivaldi, auch in seiner Person selber, wie er mit diesen Mädchen umgeht, das kommt so ganz, ganz leicht auch durch, dass es natürlich vielleicht nicht ganz so ideal ist, ein Keuschheitsgelübde abgelegt zu haben. Aber das Entscheidende ist eigentlich diese Geschichte von Cecilia, von diesem jungen Mädchen. Ich spoiler nicht, wie das ausgeht, aber sie schwimmt sich gegen viele Widerstände frei. Sie muss auch, soll eigentlich einen Adligen heiraten, dem entzieht sie sich auf eine ganz irre Art und Weise. Es hat also dann teilweise fast was von einem Krimi. Und obwohl die Handlung in dieser Form erfunden ist, ist die historische Vorlage, die auch ein Roman ist, trotzdem sehr genau an den Ereignissen der damaligen Zeit. Das ist also der seltene Fall eines geglückten, auch opulent inszenierten Historiendramas, das aber eigentlich eine einfache und eine sehr berührende Emanzipationsgeschichte erzählt. Mhm.
Welche Rolle spielt denn überhaupt die Musik im Film? Ich nehme an, es gibt einfach nur Vivaldi.
Ja, allerdings bearbeitet von einem Komponisten nochmal, da könnte man so ein bisschen eine Frage stellen, ob das unbedingt sein muss. Andererseits ist es ein toller Raumklang, wenn man den im Kino erlebt. Es ist wirklich ein berauschender Barock-Sound. Und die Standards, sprich die vier Jahreszeiten von Vivaldi, die gibt's aber nur im Nachspann. Also der Micheletto vermeidet auch jetzt die absoluten Publikumshits einfach nur aneinander zu ketten. Wir haben auch schöne Eindrücke, wie geprobt wird. Da ist sehr, sehr viel in diese Richtung auch zu erleben. Es ist eigentlich für ein breiteres Publikum, denke ich, genauso geeignet wie für Fachleute, die so ein bisschen hineinschauen wollen, wie eben junge Damen einfach ein Konzert proben.
Wie lautet denn Ihr Fazit, Herr Fuchs? Ich nehme an, Sie sagen, der Film lohnt sich.
Der lohnt sich auf jeden Fall. Tekla Insolia ist eine echte Entdeckung als Cecilia, Michele Riondino als Vivaldi macht das wunderbar. Ich habe dem extrem gerne zugesehen und zugehört. Würde nur empfehlen, den nach Möglichkeit original mit Untertiteln eben anzuschauen, weil ich glaube, die Atmosphäre des Italienischen, die braucht man eigentlich schon im Originalton statt in der Übersetzung.
Herzlichen Dank, Jörn Florian Fuchs. Vivaldi und ich kommt ab Donnerstag ins Kino. Sind Künstlerduos eigentlich doppelt kreativ? Christo und Jean-Claude wären da zu nennen, Hoffmann und Lindholm oder auch Elmgren und Dragset. Letztere, Michael Elmgren, der gebürtige Däne, und Inga Dragset aus Norwegen treten seit langem als Duo auf, leben seit 1997 unter anderem in Berlin und sind bekannt geworden mit besonderen Skulpturen im öffentlichen Raum. Sie gehen ziemlich spielerisch und witzig um mit der Kunst und sie haben von Anfang an auch das Konzept des Museums selbst in Frage gestellt. Jetzt bespielen sie das Frankfurter Museum Städel unter dem Titel Stillleben mit Gemüse. Ich lese das so, dass Sie die Kunst im Städel irgendwie auch kommentieren. Ich frage aber unsere Kritikerin Christiane Vielhaber. Christiane, wenn Sie das machen, wie machen Sie es?
Das war die Bedingung. Also vom Städel haben sie gesagt, jetzt kommt nicht her und zeigt eure Arbeiten. Die war schon seit 2009, kam der Durchbruch auf der Biennale in Venedig. Jetzt könnt ihr die hier auch zeigen und eure Puppen oder eure Figuren auch hier reinstellen. Bedingung war, das muss im Dialog mit den Kunstwerken gezeigt werden. Und das ist nicht so einfach. Es sind ja immerhin Werke aus sieben Jahrhunderten im Städel versammelt. Es gibt zwei große Settings und da merkt man, wo die beiden herkommen. Der eine kommt von der Dichtung und der andere vom Theater und sie können einfach inszenieren. Du kommst rein in diese Ausstellung und denkst erstmal, was hat das mit dem Museum zu tun? Du bist erstmal in einem Restaurant und da sind 9 Tische mit so Lämpchen auf dem Tisch. Und du hörst, irgendjemand redet furchtbar laut, was nervig ist in so einem Restaurant. Mhm. Sonst sitzt da keiner. Und dann sitzt so eine ganz kleine, zierliche Asiatin am Tisch. Und sie hat vor sich ihr Handy und spricht mit jemand, den sehen wir nicht. Der erzählt ihnen aber die ganze Zeit von, wie schwierig es ist, als Künstler zu leben und die Liebe ist vorbei und es ist alles ganz schrecklich. Und dann denkt man eigentlich auch, ich will hier raus. Und dieses Restaurant heißt Sky und das ist natürlich ein Bezug auf den internationalen Flughafen. Aber das ist so, weißt du, so ein Restaurant könntest du dir in jedem Hochhaus oder so vorstellen. Sowas Steriles und so, aber auch nur Luxus. Und dann gehst du ein paar Stufen runter und dann kommst du da unten, wo die Leute sitzen am Ruder, weißt du, während die oben gefahren werden. Und dann siehst du ein leer geräumtes Büro mit 24 Bürozellen. Kein Mensch ist drin. Und dann gehst du so von Zelle zu Zelle. Dann entdeckst du manchmal so als Bildschirmschoner ältere Arbeiten von den beiden, manchmal auch irgendwelche Zahlen. Dann siehst du zwei Lakritzschnecken, hast du doch das Gefühl, hier leben Menschen oder liegen Adiletten unterm Tisch. Und du gehst ein paar Schritte weiter und das ist so ein Unort, wo die Treppe runterkommt. Und da ist eine Arbeit, die sehr berühmt ist. Aber hier macht sie auch wieder Sinn. Da dreht sich die, wie heißen die, wenn du vom Flieger kommst, diese Gepäcklaufbänder.
Ja.
Und das ist so das Endlaufband. Dann machen wir so einen Kreis und so einen Kreis, ja, und so einen Kreis. Und dann eine Tasche, die kommt aus Singapur, Frankfurt. Da ist dann wieder der Bezug, dreht sich und dreht sich und dreht sich. Aber um die Ecke dreht sich schon was anderes. Ein kleines Spielzeugkarussell und da sitzt ein kleiner Hund drin. Und da merkst du, die sind vorher durch die Sammlung gegangen. Denn um die Ecke ist eine Arbeit von Uecker aus den 70er Jahren, die Sanduhr, wo so durch den Sand gezogen werden, Fäden und machen ihre Rillen. So, das ist das. Und jetzt geht's eigentlich los mit der Eiersuche. Und das macht diese Ausstellung so aufregend, will ich nicht sagen. Aber du weißt gar nicht, in welcher Ecke erwartet dich jetzt was. Du gehst in den Altbauteil zurück.
Die Zuschauer sind aufgefordert, auf Suche zu gehen.
Ja, ja. Und du kriegst nichts in die Hand. Du könntest dir so ein Folder geben lassen, aber es sind keine Vorgaben. Du weißt also nicht, wo jetzt was ist. Und dann kommt es, nehmen wir mal Stillleben, dann kommt es an einer Stelle zu so einer ganz rührenden Inszenierung. Du hast ein Stillleben von Chardin und du siehst ein totes Rebhuhn und daneben eine Birne. Und was kommt daneben aus der Hand? Aus der Wand kommen zwei Kinderhände und die haben einen Buchfinken in der Hand. Du denkst, der ist tot und du beugst dich rüber und dann merkst du, der atmet noch so ein bisschen. Und das ist auch dieses Spielen mit Begriffen, wozu brauchen wir heute noch Stillleben und gibt es noch Stillleben? Und ich meine, die Franzosen sagen Nature morte, also die tote Natur, und wir sagen stilles Leben.
Also sie haben ja immer schon... Ich glaube, wir haben keine Zeit mehr, Christiane, für die nächste Frage. Danke für diese tolle Beschreibung. Schade. Christiane Vielhaber war in der Ausstellung Stillleben mit Gemüse im Frankfurter Städel für uns. Vielen Dank. Barrierefreiheit ist ein riesiges Thema, auch in der deutschen Kulturlandschaft. Es wird viel getan für Menschen mit Handicaps. Doch Blinde und Sehgeschädigte haben es im Museum immer noch schwer. In den seltensten Fällen darf Kunst angefasst werden. Und wenn es sich um Skulpturen handelt, dann sind die ja oft auch zu groß, um sie durch Tasten zu erfassen. In einem Museum in Italien ist das anders. Das Tastmuseum Omerdo in Ancona hat sogar Kopien berühmter Skulpturen anfertigen lassen, um beispielsweise Michelangelos Pietà oder den berühmten David erlebbar zu machen. Die Idee für das Museum hatte ein blindes Paar, Kunstliebhaber. Anna Giordano war vor Ort.
Serena Stronatis Hände gleiten an der Skulpturengruppe aus Gips entlang. Sie befühlt zuerst die Köpfe der beiden Männer, die hier miteinander ringen, die gelockten Haare, anschließend die Gesichter, die angespannten Arme und Rücken. Monica Bernacchia, Angestellte des Museums, gibt ein paar Erklärungen zu dem ausgestellten Objekt. Das hier ist eine Gipskopie einer römischen Statue aus Marmor, die wiederum eine Kopie war. Das Original stammt aus dem 3. Jahrhundert vor Christus und war aus Bronze. Und der Kampf war ja damals eine olympische Disziplin. Die Kämpfer heißt die Skulpturengruppe. Das altgriechische Bronze-Original gibt es nicht mehr. Die Marmorversion aus dem 1. Jahrhundert nach Christus steht in den Uffizien in Florenz. Dort wird Serena Stronati sie aber niemals anschauen können. Sie ist von Geburt an blind. Im Museum Omero in Ancona hat sie die Möglichkeit, die Statue mit ihren Händen zu erfühlen, alle Details zu erfassen und so auch etwas über die Kunst der Antike zu lernen. Das, was ich hier sehr deutlich fühle, sind sicherlich diese herausgearbeiteten Körper. Also, wie soll man sagen, dass der Akzent sehr stark auf die Muskulatur gelegt wird. Ein Aspekt, der ja sehr wichtig war in der griechischen Kunst und vor allem bei der Darstellung männlicher Körper. Die Gipskopie der Kämpfer ist nur eine von vielen, die im Museum Homero in Ancona stehen. Die Sammlung umfasst über 200 Werke, von der Antike bis hin zu Designobjekten der Gegenwart. Alle dürfen angefasst werden. Darunter auch die Pietà von Michelangelo, gotische Skulpturen und Modelle bekannter Bauwerke, etwa der Kathedrale von Florenz und des Petersdoms. Dahinter steckt die Idee, Kunst auch für Blinde erlebbar zu machen. Das sagen Daniela Bottegoni und Aldo Grassini. Beide sind selbst blind und hatten vor über 40 Jahren die Idee zu dem Museum.
È nata, direi, quasi da una reazione un po' di rabbia, no?
Sie ist aus einer Reaktion der Wut geboren, denn wenn man eine Passion für Kunst hat, möchte man die Dinge sehen, wer sehen kann. Und wer nicht sehen kann, muss sie fühlen. Wir sehen Dinge, indem wir sie erfühlen. Und dann kommt immer dieses Schild, berühren verboten. Aldo Grassini berichtet von einer Reise mit seiner Ehefrau im Jahr 1985 nach Deutschland, die sehr prägend war und letztlich den Ausschlag für die Gründung des Museums gegeben hatte. Wir waren in Bayern, in Augsburg, dann haben wir einen Abstecher nach Bayreuth gemacht, also eine Reise an Orte der Kultur, bei der wir praktisch nichts anfassen durften und wir sind dann etwas deprimiert wieder nach Hause gekommen. Von der Idee zum Museum war es allerdings ein langer Weg. Nachdem sie jahrelang Anträge gestellt und Unterstützer gesucht hatten, eröffnete das Museum im Jahr 1993 und war zunächst in drei Räumen einer Grundschule untergebracht. Nach und nach wurde es größer, zog mehrmals um und liegt heute in einem historischen Gebäude am Hafen von Ancona. Mittlerweile ist es als staatliches Museum anerkannt, wird vom italienischen Kulturministerium gefördert und gilt als Modell für viele andere barrierefreie Museen weltweit.
Anna Giordano berichtete über das Tastmuseum Homero im italienischen Ancona. Heute am späten Abend wird in London der International Booker Prize verliehen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Mit diesem Preis wird jedes Jahr ein ins Englische übersetzter Roman ausgezeichnet. Und das Besondere ist dieses Jahr, dass gleich zwei original auf Deutsch erschienene Bücher auf der Shortlist stehen. 2 von 6. Das eine ist Lichtspiel von Daniel Kehlmann über den Filmregisseur Givi Papst in der Nazizeit. Das andere, Nachts ist es leise in Teheran von Shaida Basya. Das handelt von einer iranischen Familie, die nach der Islamischen Revolution von 1979 nach Deutschland flieht. In Deutschland ist das Buch schon vor 10 Jahren erschienen. Müsste man also jetzt nach den aktuellen Ereignissen im Iran eine Fortsetzung schreiben? Dazu sagte Shaida Basya heute im SWR.
Also ich nehme das als Gedankenspiel eigentlich immer wieder mir vor Augen, wie würde eine Fortsetzung aussehen? Was wäre mit Behzad, den Personen, die in den 70er Jahren sehr, sehr links waren, wie entwickeln die sich politisch weiter? Weil wir sehen auch, dass sehr viele, die früher fast ideologische Kommunisten waren, heute eher in eine rechtskonservative Richtung gehen und Reza Pahlavi, den Sohn des ehemaligen Diktators, unterstützen. Also ich finde aus erzählerischer Sicht, aber auch aus politischer Sicht sehr spannend zu überlegen, wie würde das weitergehen.
Dass es nicht nur großartig ist, wenn man den internationalen Booker Prize gewinnt, das hat die Literaturagentin Anna Weber gestern Abend im Deutschlandfunk Kultur betont. Sie vertritt die Preisträger der vergangenen 2 Jahre.
Das ist mit Sicherheit eine große Lebensumstellung. Also vorher hat man halt so vor sich hingeschrieben und man hat nette Rezensionen bekommen und man hat sich so ein bisschen verkauft, aber das war's dann auch schon. Und dann ist man plötzlich in über 40 Sprachen übersetzt und jeder möchte, dass man dorthin fährt. Und dann ist man einen Monat in Australien und eins in Amerika und eins wochenlang in Italien und Deutschland und irgendwo. Ja. Das heißt, man muss dann auch einfach für die Zeit zu schreiben kämpfen, weil man eigentlich ansonsten von Interviews und Reisen und Events aufgefressen wird.
Ja, vielleicht ja ein kleiner Trost für alle, die heute Abend leer ausgehen. Wir werden berichten, wer gewonnen hat. 2 Kriminalhauptkommissare waren seine Paraderollen, der chaotisch geniale Ludwig Schaller in der Fernsehserie Münchenmord und der erfahrene Karl Hidde in der Fernsehserie Stralsund. Der Schauspieler Alexander Held ist überraschend im Alter von 67 Jahren gestorben. Der gebürtige Münchner hatte viele Talente. Als Kind war er Solosänger bei den Regensburger Domschwatzen. Als Jugendlicher stand er für den Fußballverein TSV 1860 München im Tor. Und als Erwachsener wurde wurde er dann Schauspieler. Ausgebildet an der Otto-Falkenberg-Schule begann er seine Karriere an den Münchner Kammerspielen. Weitere Stationen waren die Berliner Volksbühne, das Staatsschauspiel Hannover und die Salzburger Festspiele. Auch in Kinofilmen spielte Alexander Held mit, zum Beispiel Karl May in der Western-Kultkomödie Der Schuh des Manitou oder einen SS-Bürokraten in Schindlers Liste.
Danke, Doris. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Und darin unter anderem der Waldzustandsbericht und Premiere für den Europäischen Verdienstorden. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.